Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie wie immer am Donnerstag von unserem Studio von Enlighten Next hier in Frankfurt zu unserem wöchentlichen Radio Enlighten Next Webcast.
Und auch einen schönen guten Abend von mir. Mein Name ist Katrin Karnet und ich freue mich, heute Sie wieder hier und euch wieder am Radio Enlighten Next begrüßen zu können.
Ja, und wie Sie ihr hört, werden wir diese Woche unsere Dialogserie von Radio Enlighten Next fortsetzen, in der wir, ich und Katrin Karnet, unsere Arbeit, die wir in Enlighten Next machen, in verschiedenen Aspekten und mit verschiedenen Nuancen vorstellen. Und wir haben für diese Woche einen Bezugspunkt genommen, der in jeder spirituellen Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Das sind höhere Bewusstseinszustände. Und die Frage, der Sinn dieser Bewusstseinszustände, die in Meditation, in Gebet, in spiritueller Praxis, in verschiedenster Form erfahren werden kann, diese Zustände, die oft als der Sinn von Spiritualität überhaupt verstanden werden, in einem evolutionären Kontext, was ist die Bedeutung dieser Bewusstseinsarbeit, dieser Zustände, dieser Praxis?
Ja, und wir sprechen ja sehr oft über den Unterschied zwischen Bewusstseinszuständen und den Perspektiven. Und in vielen unserer Dialoge legen wir den Schwerpunkt sehr, sehr stark auf die Perspektiven. Und das war uns einfach ein Anliegen, auch deshalb mal dieses Thema zu wählen, so was ist denn der Sinn der Bewusstseinszustände?
Ja, genau, weil diese Bewusstseinszustände, auch wenn man wirklich den Schwerpunkt, wie wir den Schwerpunkt auf die Perspektive legen, eine wichtige Bedeutung hat. Bevor wir aber ins Thema hineingehen, möchte ich noch eine neue Errungenschaft von Radio Enlighten Next vorstellen, die viele von euch wahrscheinlich schon im E-Mail gesehen haben. Wie immer werden wir euch bitten, euch per Telefon an diesem Gespräch später zu beteiligen, aber wir haben eine neue Möglichkeit, sich hier in die Diskussion einzubringen, eine Möglichkeit, die ihr sie auch direkt vom Computer haben. Sie können auch Radio Enlighten Next per E-Mail anschreiben, und zwar können Sie das gleich hier jetzt in den nächsten Minuten machen, wenn Sie eine Frage, einen Beitrag haben. Wir werden diese E-Mail hier empfangen und können dann auf diese E-Mail hier auch direkt eingehen. Das heißt, wir haben zwei Kommunikationswege. Sie können sich per Telefon einwählen und Sie können uns Ihre Fragen, Ihre Anregungen per E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist ganz einfach radio.enlightennext.org.
Ich glaube, du hast es falsch gesagt. Das ist radio@.
Das ist richtig.
enlightennext.org und enlightennext wie immer mit Doppel-N.
Ja, also radio@enlightennext.org. Und wir freuen uns auf Ihre Beiträge in mündlicher wie auch ab jetzt in schriftlicher Form. Bewusstseinszustände. Ich kann mich erinnern, vor gut einem Jahr habe ich einen unserer regelmäßigen Meditationsretreats gemacht, die wir als Teil unserer Arbeit im inneren Arbeitskreis von Enlighten Next regelmäßig machen, wo wir einmal im Jahr mindestens 10 Tage in einen Meditationsschweigeretreat gehen, wo wir nichts anderes tun als meditieren, essen, schlafen, meditieren. Und es ist immer wieder einfach absolut, es hat etwas Unvorstellbares, wenn man nach dem ersten Tag, nach dem zweiten Tag, nach dem dritten Tag und wann auch immer, weil ab einer gewissen Zeit auch das Zeitgefühl sich radikal verändert, wenn nicht sogar in einer gewissen Form sich verflüchtigt, die Wahrnehmung von Welt eine andere wird, wo all das, was normalerweise als Bezugspunkte unseres Lebens, als Bezugspunkte unserer Existenz, Zeit, Gedanken, Vorstellungen in den Hintergrund tritt und hier ein Feld sich öffnet von Leerheit, Bewusstheit, und das kann auch teilweise was sehr Ekstatisches sein. Und eines ist immer, zumindest immer wieder hier eine tiefe Erfahrung, das ist eine Erfahrung von Freiheit, von tiefer existenzieller Freiheit. Und ich weiß, dass diese Meditationserfahrungen, dieses Erfahren der Freiheit von der Welt, einen Anker setzt in etwas, das in unserem sonst auch oft sehr geschäftigen Leben mir ein ganz, ganz entscheidend wichtiger Anker ist und bleibt. Und dass die Perspektive, die wir auch hier in Radio Enlighten Next immer wieder versuchen zu formulieren, gemeinsam zu entwickeln, getragen ist von dieser Verankerung in etwas anderem, in etwas Unaussprechlichen, das gerade dadurch seine Kraft entwickelt, dass es eine Erfahrung eines Bewusstseinszustandes ist, der zumindest, wenn man ihn so erfahren hat, wie ich ihn gerade beschreibe, als sehr, sehr real wahrgenommen wird.
Ja, das hast du schön beschrieben und vielleicht auch dazu anfügend. Wir haben im vergangenen Sommer mit Andrew Cohn das erste Mal ein dreiwöchiges Retreat gemacht, was sich zusammengesetzt hatte aus 10 Tagen, eben einem solchen Retreat in der Stille, schweigend, meditierend, um danach in diesen evolutionären Teil unserer Arbeit zu gehen oder der Arbeit von Andrew Cohn zu gehen. Und genau das, was du beschrieben hast, war die Erfahrung von 150 Leuten, die daran teilgenommen haben, dass je mehr Tage vergingen, niemand mehr eigentlich ein Verlangen hatte nach der Welt, was uns sonst so unglaublich anzieht und wo wir uns das gar nicht vorstellen können, in einer solchen Stille ruhen zu können. Die Welt trat mehr und mehr in den Hintergrund und man hatte eine Wahrnehmung von sich und dem, was es heißt, selbst zu sein, die alle Grenzen sprengte.
Das ist einfach, wenn man auch darüber redet, immer wieder so eine absurde Erfahrung, weil wenn man dran denkt, 10 Tage nichts als sitzen, 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 dann hat man schon einen gewissen Respekt davor, so zu tun und ob ich das wirklich durchhalte und all das. Und das hat auch seine Herausforderungen. Aber dann, und das ist diese absurde Sache, kommt zumindest so die Erfahrung, ein gewisser Zeitpunkt, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, etwas anderes zu möchten, ja, etwas anderes zu wollen, wo sich die Absurdität umdreht und man denkt, warum sollte ich je etwas anderes tun als meditieren? Wo es aus der tiefsten Seele heraus nichts mehr gibt, also als was man möchte, als einfach zu sitzen und im Bewusstsein eingetaucht den Rest der Ewigkeiten zu verweilen, wie auch immer man das jetzt sagen mag. Und es ist eine wirkliche Erfahrung und das ist schon was Eigentümliches, dass man in ein Bewusstsein etwas einsteigen kann, wo man denkt, all das, was einem sonst so wichtig ist, weil sei das ganz egal, ob das jetzt der eigenen Vorstellung von Erfolg sind, der eigenen Vorstellung von Reichtum, der eigenen Vorstellung von Luxus, von erfüllter Beziehung, von was auch immer, dass das alles weit weg ist.
Ja.
Und da ist ein Friede, der ist aus nichts, aus absolut nichts getragen, außer aus dem Frieden selber.
Ja, und es ist auch etwas, es ist eine interessante Sache, wenn wir über die Bewusstseinszustände sprechen, weil es kann einerseits auch ja eine spontane Erfahrung sein. Mhm. Es kann als Gnade übereinkommen, dass man plötzlich aus dem Nichts heraus eine solche Erfahrung macht. Und worüber wir sprechen, ist ja wirklich ein Praktizieren, das uns ermöglicht, diesen Raum des Bewusstseins, diesen Raum des Absoluten, des Göttlichen in seiner absoluten Seinsform bewusst zu erfahren, uns dem bewusst hinzugeben, also auch eine wirkliche spirituelle Praxis. Und es ist auch nicht nur immer ein ekstatisch wunderbares Erlebnis, aber oft ist es so, dass man, selbst wenn man in diesen 10 Tagen vielleicht manchmal auch gekämpft hat, selbst man vielleicht auch gedacht hat, oh Gott, wie soll ich jetzt noch eine Stunde sitzen oder so, oder mein Verstand spielt verrückt. Man kommt aus diesen 10 Tagen heraus und man weiß, man ist in etwas verankert.
Ist auch gut, dass du das reinbringst, weil ich möchte auch nicht so die Illusion verbreiten, als wäre Meditation nichts anderes als pure Ekstase. Das kann es auch sein, aber Meditation kann auch wirklich tiefe Bewusstseinsarbeit sein, indem ich wirklich diese Freiheit als Haltung einnehme und hier eine Freiheit kultiviere, die nicht unbedingt jetzt von einer Erfahrung getragen ist, sondern von einer Haltung getragen ist.
Und das kann ekstatisch sein.
Und das kann ekstatisch sein, muss es aber nicht.
Ja.
Und doch, wenn man einfach das Thema von der heutigen Sendung von Radio Enlighten Next wirklich in den Mittelpunkt nehmen, nämlich, was ist denn der Sinn dieser Erfahrung? Und um es auch dazu zu sagen, das ist ja nicht eine Spezialität unserer Arbeit, diese Meditationserfahrung. Das gibt es in jeder ernsthaften, religiösen, spirituellen Arbeit. Man braucht sich nur die mystische Weltliteratur durchlesen, sei sie christlich, sei sie hinduistisch, sei sie jüdisch, sei sie buddhistisch. Diese Erfahrungen sind universell und sind von vielen, vielen, vielen Menschen in verschiedensten Varianten und auch in den verschiedensten Kleidern, also in den verschiedensten Interpretationswahrnehmungen der jeweiligen Kulturen, die östlich, westlich, aufgeklärt, traditionell gefärbt sein mögen, aber trotzdem, wenn man sie liest und anschaut, erkennt man, dass der Kern der Erfahrung die universelle ist.
Ja, und wie du sagst, also diese Arbeit, diese Bewusstseinsarbeit, diese Meditationsarbeit, die uns einfach ja ermöglicht, am nächsten zu diesen Bewusstseinszuständen Zugang zu finden, ist nichts, was unsere Arbeit besonders macht, sondern es ist eben die Frage so, was ist der Sinn dieser Zustände, dem wir in Evolutionary Enlightenment an einen besonderen Dreh geben, wo es dann eben darum geht, wie interpretiere ich diese Zustände und was passiert, wenn ich aufstehe und herauskomme aus dieser Zustandserfahrung.
Und um das auch direkt anzugehen, macht es vielleicht Sinn, hier auch auf die ganz andere Seite zu gehen, nämlich auf den Schwerpunkt unserer Arbeit, der sehr viel mit Veränderung zu tun hat. Veränderung vom Bewusstsein, Veränderung von persönlichen und intersubjektiven kulturellen Bewusstseinsstrukturen, Veränderung von Kultur. Und wenn man sich anschaut, aus welchem Motiv heraus man verändern will, dann ist es, glaube ich, nicht zu viel gesagt, dass sehr oft das Motiv für Veränderung die Erfahrung von Mangel ist. Dass etwas fehlt. Dass etwas falsch ist. Und dass viele von uns, ich kann das zumindest aus meiner eigenen Biografie so reflektieren, Welt verändern wollen, weil wir das Gefühl haben, da ist ein Riesenproblem. Da ist was falsch, da ist etwas, da stimmt was nicht. Und es ist eine Erfahrung des Mangels und des Problematischen, die uns dazu motiviert, etwas ändern zu wollen, im Sinne, um es richtig zu machen. Und ich glaube, da setzt spirituelle Erfahrung an, weil der Kern dessen, was wir vorher beschrieben haben, könnte man ja auch so benennen, Leere ist Fülle. Mhm. Und wenn das nicht nur so ein Satz ist, sondern wirklich etwas, was wirklich ins Knochenmark als Erfahrung eingedrungen, Leere ist Fülle, es fehlt nichts, da ist nichts problematisch, ohne vor dem Leiden der Welt, vor den Problemen der Welt, vor den Schwierigkeiten und Widersprüchen der Welt die Augen schließen zu müssen, aber zu sehen, letztendlich, fundamental, ist die Welt kein Problem. Dann kann ich diesen Impuls zu verändern aus einer ganz anderen Quelle tragen. Nämlich aus einer Quelle von Fülle, wo einfach ein Ja da ist, einfach weil ein solches Ja zum Ganzen da ist, ist auch ein Ja zu diesem bewussten Prozess des Werdens, des Nochmehrs, des Potenzials, dessen noch was möglich da ist. Es ist ein Ja, es ist kein sich engagieren für die Welt aus einer, die Welt ist so schlecht, sondern aus einer tiefen Liebe, einer tiefen Erfahrung, dieses tiefen Ja's zum Gesamten. Und ich glaube, das unterscheidet auch Menschen, die wirklich von einem tiefen spirituellen Kern getragen sind in ihrem Engagement für die Welt.
Ja, und genau wie du es beschreibst, die Erfahrung, oftmals ist ja die Erfahrung, warum wir überhaupt uns einem Entwicklungsweg oder einem spirituellen Weg suchen, ist erstmal, da ist ein Mangel. Das ist der Ausgangspunkt in die meisten. Also wenn man schon Fülle erfahren hat, ist man wahrscheinlich nicht unbedingt der spirituelle Sucher, sondern da ist schon etwas passiert. Der Ausgangspunkt ist ja diese Erfahrung vom Mangel. Und dann wirklich dieser Erfahrung, dieser Bewusstseinszustände so tief zu vertrauen. In dem einen Dialog, den wir Anfang des Jahres hatten über spirituelles Vertrauen, haben wir da auch drüber gesprochen, was es bedeutet, diese Erfahrung der Leere, beziehungsweise wie du es eben auch gleichsetzt mit Fülle, so tief zu vertrauen, dass das die Quelle unseres Handelns werden kann. Darum geht es. Darum geht es eigentlich in dieser dauernden Übung, dieses sich Hingebens zu höheren Bewusstseinszuständen. Es geht nicht darum, dass wir diesen Zustand behalten müssen als Zustand, weil das ist wahrscheinlich sehr, sehr selten, dass Menschen in einer solchen glücklichen Lage sind, dass sie eine so transformative Erfahrung haben, dass das dermaßen ihr Wesen verändert. Buddha, Jesus, wir kennen Beispiele davon. Aber ich sag mal, für die Menge von uns ist es eher, dass wir diese Erlebnisse gehabt haben oder auch regelmäßig haben, wenn wir regelmäßig praktizieren. Aber was bedeutet das dann für uns? Wie viel Vertrauen schöpfen wir daraus? Wie viel bedeutet es wirklich, dass wir verstehen, das ist wirklich real? Das ist, was wir wirklich sind.
Genau. Ich würde da gern noch etwas aus meiner eigenen Geschichte erzählen, das für mich wirklich einen unheimlich prägenden Eindruck für mein ganzes Leben gemacht hat. Es ist schon, ich glaube, 20 Jahre her, da habe ich als Journalist gearbeitet und bin nach dem Fall der Marcos-Diktatur zu den Philippinen gefahren und habe dort für ein österreichisches Magazin recherchiert und habe dort, das war gerade dieser Aufbruch, die Diktatur ist gefallen, es war eine riesen Freiheitsbewegung, die Leute sind aus den Gefängnissen gekommen und ich habe dort viele Interviews gemacht und ich kann mich an zwei Tage erinnern, wo ich zwei unterschiedliche Interviews gemacht habe mit zwei Führern dieser Volksbewegung, gerade aus einer mehr als 10-jährigen Gefängnishaft entlassen worden. Und das eine war, ich kann mich an beide Namen nicht mehr erinnern, der Führer der marxistisch-leninistischen Partei, der eben auch gerade befreit worden ist und eine Pressekonferenz gegeben hat, und ein ganz brillanter Mensch, der einfach so über seine Perspektive eines Befreiten, natürlich aus seiner maoistischen Perspektive befreiten Philippinern gesprochen hat. Und er hat mich intellektuell sehr angesprochen. Und ich war damals auch sehr materialistisch orientiert. Und das war ein unheimlich spannender Mensch. Und am nächsten Tag hatte ich ein anderes Interview, und nicht ein Interview, sondern auch ein längeres Gespräch mit einem Anführer von einer Gruppe, die haben geheißen Christian for National Liberation. Und das war ein Priester, der eben auch direkt aus dem Gefängnis kam, der auch über Befreiung sprach, und der Kontext war ein total politischer. Und ich weiß, ich war total irritiert, weil ich, was ich damals überhaupt nicht wirklich vereinbaren konnte mit meinem eigenen Denken, ich wusste, der spricht von einem anderen Platz, wenn er von Befreiung spricht. Mhm. Der spricht von einer Tiefe, von der andere keine Ahnung hatte. Wow. Und es hat mich damals unheimlich irritiert und letztendlich viel auch angestoßen in meiner eigenen spirituellen Suche, weil ich gemerkt habe, der kommt von einem Platz und der ist von etwas getragen. Das ist mehr als politische Analyse. Das ist mehr als Kampf für soziale Gerechtigkeit. Der kommt von einer, ja, heute würde ich sagen, spirituellen Tiefe. Damals hätte ich diesen Ausdruck wahrscheinlich nicht verwandt. Und das hat mich wirklich verfolgt, diese Erfahrung. Und ich bin überzeugt, dass in welcher Form auch immer, ich habe keine Ahnung, welche spirituelle Praxis dieser Mann macht, außer dass ich natürlich annehme, dass es eine tief christlich-katholische ist. Aber ich weiß, dass ihm das erlaubt hat, von einem anderen Platz dieses soziale Engagement zu führen, das beide Männer geführt haben. Aber ich glaube, dieser Platz der Fülle, von dem wir hier sprechen, das ist der, von dem er herkam.
Wow, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Also wenn du siehst, das ist ja auch immer das, was, wenn man sich anfängt, mit spiritueller Entwicklung zu beschäftigen, aber du hast es schon vorher gespürt. Es ist nicht jedermann, dass er das überhaupt spürt, was du beschrieben hast, den Unterschied. Aber sobald wir uns anfangen, damit zu beschäftigen, fangen wir auch an, mehr und mehr zu spüren. Manchmal ohne wirklich das in Worte fassen zu können, was ist denn eigentlich der Unterschied? Aber wir können anfangen zu spüren, dass Menschen von einem anderen Platz kommen. Solche Menschen geben uns auch viel mehr Vertrauen in etwas. Du merkst, dass sie geben uns mehr Vertrauen in das, was ihre Mission ist. Da ist etwas, was tief Solides in dem, was was einfach jenseits der Worte auch spürbar ist.
Ja. Und gleichzeitig, weil du das Wort Mission mit ihr ansprichst, ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir hier mit ins Gespräch reinbringen müssen, dass man diese tiefe Erfahrung eben auch für sich selber nehmen kann. Das heißt, diese Erfahrung, die spirituelle Erfahrung ist missbrauchbar. Ist für meinen Narzissmus missbrauchbar, und dann zerstöre ich den eigentlichen Wert, den diese Erfahrung hat. Wenn ich meditiere einfach nur, weil ich dadurch Zugang zu einer Erfahrung bekomme, die frei ist von dieser Welt, und ich das in dem Sinn einfach nur für mich nehme, damit ich mich besser fühle, anstatt dass es mir die Freiheit gibt, mich ganz anders in die Welt einzubringen. Ich denke, dann kann man sagen, das ist ein Missbrauch von spiritueller Erfahrung. Ein narzisstischer Missbrauch von spiritueller Erfahrung, den es gerade in unserer postmodernen, selbstbezogenen Kultur sehr häufig gibt.
Ja, ganz genau. Also ich denke, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und ein Aspekt, den wir hier auch noch nicht angesprochen haben, ist ja auch, dass, wenn wir diesen Sinn dieser Bewusstseinszustände anschauen, etwas passiert, wenn wir anfangen, das nicht nur für uns selbst zu reflektieren. Also ich mit meiner Erfahrung, ich übe weiter, ich meditiere weiter, ich bleibe damit ganz allein und mache das irgendwie alles mit mir allein aus. Da fehlt einem oft die Objektivität. Ich glaube, es ist ganz wichtig, damit auch viel mehr in den Dialog zu kommen. Dass wir uns Menschen suchen, denen wir vertrauen, wo wir merken, die haben auch ein wirklich aufrichtiges Bestreben nach Entwicklung und danach Verantwortung in diesem Sinne, wie wir gesprochen haben, für die Welt, für unser Leben zu übernehmen, dass man sich auch darüber austauscht, dass das nicht etwas ist, was ich privat für mich entwickle.
Ja, schließt einfach aus dem Grund heraus, weil diese Erfahrung nicht für mich privat ist.
Ja.
Und das, ich glaube, das kann man nicht genügend betonen und ich hoffe, dass wir nachher in dem Gespräch auch noch mehr darauf zu sprechen kommen, wie eben der Charakter dessen, was hier erfahrbar ist, nicht für mich ist. Weil das Absurde, wenn man sich diese Erfahrung anschaut, dass sie immer etwas ist, das einen persönlich radikal übersteigt. Und dann, das, was einen radikal übersteigt, für sich persönlich zu nehmen, hat schon einen gewissen absurden Charakter.
Ja.
Aber wir tun's.
Ja.
Und deswegen auch die Fragestellung, die wir in unserer Einladung zu diesem Webcast gestellt haben, was ist der Sinn von spiritueller Erfahrung? Da ist natürlich schon eine Unterstellung drinnen, die nicht jeder teilen würde, nämlich, dass sie überhaupt einen Sinn hat.
Mhm.
Es gibt sicher Leute, die sagen, das ist eine absolute Unterstellung, das hat ja gar keinen Sinn, das ist einfach.
Mhm.
Punkt. Dem einen Sinn zu geben, ist dann schon irgendwie dem was aufzuoktroyieren. Ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, es hat einen Sinn, es hat eine Bedeutung, und es hat eine Bedeutung fürs Ganze, und es hat eine Bedeutung fürs Ganze, oder wir finden die Bedeutung fürs Ganze erst, wenn wir miteinander darüber in den Dialog gehen. Das heißt, auch die spirituelle Erfahrung eben nicht für uns privat nehmen, sondern merken, Moment mal, und das ist ja auch eine interessante Sache, das ist ja nichts Privates und das ist was universell Menschliches. Es ist ein menschliches Potenzial, das es zu Hunderttausenden, Millionen Male gibt, realisierterweise gibt. Und das bedeutet etwas für unser Menschsein, für die Tiefe unseres Menschseins und es bedeutet etwas darüber, wie wir als Menschen zusammenkommen können. Weil, und ich glaube, das ist auch das, was du vorher mit angesprochen hast, Menschen, die sich dieses Potenzials bewusst sind, haben auch die Möglichkeit, einander anders zu begegnen. Weil in der Erfahrung das Persönliche gesprengt wurde, aber man noch immer anwesend ist, eröffnet sich ein neuer Raum, ein neuer Grund, in dem man sich begegnen kann, der nicht nur eine Begegnung von persönlichen Welten ist, sondern eine Begegnung von etwas Universellem, in dem wir jeweils teilhaben. Und das ist eine radikale andere Möglichkeit des Miteinanderseins als selbst die intimste Form des Teilens von persönlichen Welten. Hier ist etwas offengesprengt vom Bewusstsein selber, vom, ja, wenn ich so formulieren darf, vom Seinsgrund selber, und uns als Erfahrung zugänglich gemacht. Wenn wir das gemeinsam ernst nehmen und gemeinsam, wie auch auf diesem Webcast, den Dialog führen, was dieses Ernstnehmen heißt, stellen wir unser Zusammensein, unsere Kultur auf eine ganz andere Basis. Das ist es. Und ich glaube, ganz simpel gesagt, das ist es, was eine spirituelle Kultur ausmacht. Nicht die jeweiligen Glaubenssätze, die aus kulturellen Kontexten oft sehr verschieden sind, sondern diese gemeinsame Grundlegung in einer Öffnung zu etwas anderem, das eine gemeinsame Erfahrung ist, wo man miteinander, wenn man darüber in den Dialog tritt, merkt, dass man gemeinsam daran teilhat.
Ja, ich meine, was du jetzt eben beschrieben hast, würde ich auch in die Worte fassen, die Frage des Sinn unseres Hierseins, des Sinn des Menschseins.
Ja.
Also das heißt, da ist eine absolute Beziehung zwischen dem Sinn der Bewusstseinszustände und der Realisierung dessen, was der Sinn ist, dass wir überhaupt hier sind, weil der Sinn ist dann eben, wie wir vorher auch beschrieben haben, nicht mehr aus einer Mangelhaltung, aus einer Mangelerfahrung irgendwo hinzukommen, sondern der Sinn ist wirklich zu verinnerlichen, zutiefst zu verinnerlichen, dass das, was wir sind, nie einen Mangel hatte und wir daraus anfangen, eine neue Kultur zu kreieren, aus diesem Verständnis unseres Seins wirklich eine neue Kultur kreieren, aufwachen dazu, dass wir göttliche Wesen oder anders auch gesagt Teile dieses evolutionären Prozesses schon immer gewesen sind und jetzt hier sind und dazu aufwachen. Und ich kann mir auch nichts Bedeutenderes und Aufregenderes und Ekstatischeres vorstellen in meinem Leben, als das zu verwirklichen. Und das ist eben auch das, was du, Tom und ich, was wir miteinander teilen. Und warum uns eben auch diese spirituellen die spirituelle Praxis, wie wir es am Anfang beschrieben haben, der Meditation einfach so, so wichtig ist, weil das die Grundlage dessen ist, dass wir ein Leben miteinander teilen können, was auf Werten basiert, diese tiefste Erfahrung uns zeigen.
Ja. Ich denke, es wäre schön, jetzt auch das Gespräch aufzumachen und zu sehen, ob es hier auch Wortmeldungen gibt. Wie gesagt, es gibt ab heute zwei Möglichkeiten, sich an diesem Dialog hier zu beteiligen. Das eine, wie immer, die Möglichkeit, sich hier per Telefonat einzuwählen, haben wir die Telefonnummer zur Hand. Die Telefonnummer ist noch einmal 001 219 509 8222. Also nochmal 001. 219 509 8 und 3 mal die 2 und dann den Zugangscode 52 95 00 und die Raute-Taste 52 95 00 und die Raute-Taste. Und wie gesagt, zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, sich direkt vom Computer per E-Mail bei uns zu melden. Die E-Mail-Adresse, an die ihr eure Fragen, Anregungen schreiben könnt, heißt radio@enlightennext.org, enlightennext mit 2 N geschrieben. Und wir sind gespannt, ob es schon die ersten Wortmeldungen gibt. Ich glaube, die Leitungen sind offen. Wenn schon jemand in der Leitung ist, würden wir uns freuen, wer immer hier den Mut hat, als erster sich mit einzubringen.
Hallo, kann man mich hören?
Ja.
Also ich fand es sehr beeindruckend, die ganze Darstellung, und ich fühlte mich erinnert. Also ich selber kenne jetzt schon diese Gemeinschaft, sag ich mal, der Gleichgesinnten eine Weile. Und ich fühlte mich aber zurückerinnert, wie ist das, wenn man sowas gar nicht kennt und man diese Erfahrung der Weitung hat und nicht weiß, wie man die einordnet. Und da kann ich mich erinnern, dass diese Merkwürdigkeit, dann man hat so ein Gefühl, der einmal, man ist ja eins, so geweitet mit der ganzen Menschheit eins, und zugleich ist man unglaublich allein, weil man wie ganz anders vorkommt als der Rest der Sterblichen, der in den Augen von einem ja diese Erfahrung nicht hat. Und wenn man es jemand erzählt, dann meistens wird man schon als ein bisschen schräg angesehen. Mhm. Und da wollte ich fragen, wie ist eigentlich der Übergang? Also Katrin hat vorhin vorgeschlagen, wir müssen in den Dialog darüber kommen, aber wie entsteht eigentlich der Übergang? Wie findet der Einzelne zu solchen Pools? Wie entsteht dieses Gespräch?
Was würdest du denn sagen? Ich meine, du hast gerade gesagt, du hast die Erfahrung im Rückblick, dass wirklich der Einzelne oder die Einzelne zu sein, und jetzt die Erfahrung in der Angeschlossenheit an eine gleichgesinnte Gemeinschaft. Und was war deine Erfahrung des Übergangs?
Ja, in meinem eigenen Leben war einfach, es hat mich geführt. Etwas hat mich, dieses Paradoxon, was ich vorhin beschrieben habe, dass man diese Weitung und zugleich die Einsamkeit hat, die lässt einem ja nicht los. Und als ich das gefunden hatte, etwas im Herzen hat gemerkt, oh, das fühlt sich aber anders an. Und ja, aber es war ein bisschen die Güte des Schicksals, sage ich mal, die einem dahin führt. Und ist es denn immer so? Wie kommt man dahin?
Also ich würde dazu gern was sagen.
Ja, ja. Gerne.
Ich würde das so anders nennen, nicht so die Güte des Schicksals, sondern genau dieses Vertrauen, von dem du vorher, Katrin, gesprochen hast, dass nämlich, wenn ich diesen Zustand oder dieses Wissen, dass es etwas wirklich radikal anderes über mich hinaus gibt, wenn ich das erfahren habe, dann weiß ich, dass das mich sozusagen auch führt. Das ist nicht so ein Einzelschicksal, sondern auch wenn ich durch viel Leiden durch muss, dass irgendwann diese Fülle kommt. Und je mehr ich daran glaube, desto mehr ist sie auch da. Und das erlebe ich dann nicht als Einzelschicksal, sondern als praktisch das Vertrauen, was da reingesetzt wird, wird beantwortet.
Ist interessant, dass du das so beschreibst mit dem Vertrauen. Ich glaube, das ist so ein Teil. Und ein anderer Teil in meiner Erfahrung ist auch meine Absicht. Und
ja,
ist wirklich etwas, wofür ich wirklich auch etwas geben musste. Also in meiner eigenen Erfahrung war es wirklich auch ein, an sich total damit auseinanderzusetzen, was ist mir denn wirklich das Wichtigste? Wo liegt denn meine Priorität hier? Weil man ist in dem Moment ja schon auch erstmal teilweise überwältigt mit Erfahrungen, die einen aus dem, ich sag mal, normalen Kulturzusammenhang, den wir teilen mit vielen unseren Freunden, mit Familie, da heraushebt und dann wirklich eine sehr intensive Auseinandersetzung eben da auch sein kann, so was will ich wirklich? Und da war es für mich auch ein Teil wirklich die Frage, was ist meine Intention? Wofür gebe ich, was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig?
Ja, und ich würde auch sagen, dass wir alle oder auf jeden Fall sehr viele von uns viel mehr an dieser spirituellen Erfahrung erfahren haben, als uns oft lieb ist.
Mhm.
Jedenfalls dem Teil, den du gerade beschrieben hast, lieb ist.
Ja.
Und da kommt dann diese Sache mit der Intention und der Absicht rein, die du angesprochen hast. Weil da ist ein, und ich bin überzeugt, dass das einfach sehr, sehr vielen von uns so geht, da ist eine Wahrnehmung und die kann durch Verschiedenstes ausgelöst sein, dass da mehr ist. Dass da etwas ganz anderes ist, dass da etwas Tieferes, etwas Weiteres, etwas Wesentlicheres ist als das Übliche. Und dann stellt sich die Frage, wie ernst nehme ich das? Mhm. Wie ernst nehme ich das? Will ich das nehmen? Was auch mit einschließt, was die ursprüngliche Frage war, wie schief möchte ich mich anschauen lassen? Ist es mir wert, mich schief anschauen zu lassen, weil eine Erfahrung ist, da ist etwas, das ist es wert, dafür schief angeschaut zu werden? Oder ist mir mein ich möchte nicht schief angeschaut werden, so viel wichtiger, dass ich das, was da vielleicht in mir aufbricht, sehr schnell zukleistere, um das nicht zu gefährden. da kommt das rein, was eben diese Absicht ist, oder diese Frage meiner Werte, was ist mir wirklich wert im Leben. Aber die Kraft von diesen Bewusstseinszuständen, die wir heute versucht haben, irgendwie so einfach zu beleuchten, ist, dass sie uns überhaupt mal die Wahlmöglichkeit geben. Dass sie uns die Wahlmöglichkeit zeigen, sei es auch nur in der Form einer Ahnung, sei es selbst nur in der Form einer Sehnsucht. Ich merke, dass es hier eine Wahlmöglichkeit gibt, wonach ich mein Leben ausrichte. Mhm. Und wenn man die Frage stellt, was ist denn der Sinn von diesen Erfahrungen, von diesen Bewusstseinszuständen, wäre vielleicht eine mögliche Antwort, dass es mir die Wahlmöglichkeit gibt.
Ja.
Das ist eine sehr schöne Antwort, weil die öffnet wieder, wie viel größer die Welt sein kann.
Ja.
Dankeschön.
Ja, das fand ich jetzt sehr spannend, diese Unterhaltung, weil das tatsächlich so ist, dass viele von uns oder sicherlich die meisten schon sehr tiefe Zustände erlebt haben. Und wie du sagtest, Tom, dass wir die immer wieder vergessen oder vielleicht auch verdrängen. Und da kommen dann die Absicht ins Spiel, dass wir uns tatsächlich dafür entscheiden können, uns daran zu erinnern. Und mir ist da eingefallen, dass dann auch so gerne gesagt wird, und das kenne ich auch von mir, das Richtige wird geschehen. Oder wir müssen das nur kommen lassen oder geschehen lassen. Und darin liegt auch dieses Verdrängen und dieses, sich aus der Verantwortung ziehen wollen. Das habe ich gerade so, das kam mir gerade so hoch dabei.
Andrew Cohen formuliert es so, dass man angesichts dieser Erfahrung seine Unschuld verloren hat. Weil vorher kann man sozusagen noch Unwissenheit für sich reklamieren. Ich wusste von keiner anderen Perspektive, ich wusste nicht von einer anderen Möglichkeit. Aber wenn in unserer Erfahrung etwas anderes, und auch wenn es nur anfängt zu dämmern, als Ahnung aufzubrechen, können wir diese Unschuld nicht mehr für uns reklamieren. Weil es ist meine Verantwortung, dass ich darauf irgendwie mich beziehe. Und ob ich mich darauf beziehe mit dem, das ist nur verrückt, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben, oder Moment mal, vielleicht liegt in diesem sogar sowas wie der Sinn des Lebens, und auch bereit bin, dass das ein Sprung ins Nichtwissen ist, weil das ist ja eben ein Sprung raus aus den festen Zusammenhängen meines Weltbezuges in ein Mysterium, immer. Es ist ein Sprung ins Unbekannte, und das ist das Letzte, was das Ego haben will. Das Ego will gesichert sein.
Genau. Und
ja.
Und wenn ich diesen Sprung wage, dann wird es auch lebendig. Das spüre ich jetzt gerade in dem Moment, wenn ich mich darauf wieder beziehe und übernehme die Verantwortung dafür, dann entsteht auch eine ganz andere Lebendigkeit.
Das finde ich toll, dass du das sagst, weil das stimmt so. Nämlich in der Art und Weise, in der wir uns darauf beziehen, auf diese Erfahrung, gewinnt, wie du sagst, diese Erfahrung Lebendigkeit. In der Art und Weise, wie wir sie verdrängen, wird sie auch leblos.
Ja, ist schön. Also das finde ich jetzt toll, was ihr sagt. Und auch darüber zu reflektieren, dass das nicht irgendwas ist, was ich in die Zukunft in die Zukunft planen kann. Also so wie ein Zustand. Ich kann nicht den Zustand planen, dass ich ihn morgen habe. Ist auch diese Lebendigkeit nicht irgendwas, wo ich sagen kann, also morgen lasse ich mich darauf ein. Das ist genau das, was du beschreibst. Das ist eben jetzt dieser Moment. Es ist jetzt dieses Gespräch. Es ist im nächsten Moment die Entscheidung, die ich treffe. Will ich im Status quo einer Oberflächlichkeit die nächste Handlung begehen oder schaue ich mal, was ist denn da noch möglich? Also es ist nichts, was ich vorplanen kann, sondern immer nur, was ich genau jetzt in diesem Moment und in jedem Moment entscheiden kann. Mhm. Und das ist diese Freiheit. Es ist die ganze Freiheit darin.
Mal daran erinnern, es ist oft eine geraume Zeit nötig zwischen diesem ersten Aufnehmen von Erfahrung der eigenen Natur bis zu dem Punkt, wo ich bereit bin und in der Lage, den Schritt zu vollziehen, zu sagen, ja, ich will nichts sehnlicher als wirklich Verantwortung zu übernehmen für diese Entwicklung.
Ja. Yeah. Sehr oft wird dieser Schritt überhaupt nie vollzogen.
Ja.
Um das einfach mal so banal zu sagen.
Ja, oder mein persönliches Beispiel hat knapp 20 Jahre gedauert.
Ja. Yeah. Mhm. Und jeder von uns hat wahrscheinlich so eine Geschichte, wo dieser innere Kampf, will ich mich auf das einlassen, weil man lässt sich auf etwas ein, was sehr viel mit Kontrollverlust zu tun hat.
Mhm.
Weil das wirklich einfach diesen Charakter des Nichtwissens hat und es ein Ja zu etwas ist, was zutiefst leer ist in der Erfahrung. Auf eine sehr volle Art leer, aber leer.
Andererseits kommt mir der Gedanke jetzt, dass auch dieses Wachstum, was von einer oder nach einer ersten Erfahrung und einem tastenden Umgang damit, also unsere Quelle, wenn ich das so nennen darf, oder dem Seinsgrund, was dann mit dem eigenen Bewusstsein, mit dem eigenen Wesen geschieht, wahrscheinlich notwendig ist, um diesen Schritt auch zu vollziehen. Ich denke, auch das sollte man nicht unterschätzen. Da müssen ja auch noch diverse andere Seelen- und Bewusstseinsqualitäten das Salopp-Status haben, um das zu ermöglichen.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dich verstanden habe, wenn du es vielleicht noch einmal formulieren magst.
Ich sage, das ist auch eines Wachstumsbedarfs und einer Möglichkeit, dass die eigene Persönlichkeit überhaupt, ja, ich muss sagen, diese Strukturen, dieses Hinterland haben, um eine solche Übernahme von Verantwortung überhaupt zu ermöglichen.
Ja. Und gleichzeitig muss man sehr aufpassen, dass das zwar einerseits wahr ist, aber andererseits sehr schnell auch sozusagen zu einer möglichen Ausrede werden kann.
Ja, absolut.
Das nimmt nichts davon weg, dass es wahr ist, aber zu sehen, dass selbst diese Wahrheit sofort missbraucht werden kann, weil es sofort...
Ja, man kann sich jederzeit verstecken dahinter.
Ja, weil ich kann ewig nicht bereit sein, Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich schon erfahren habe. Weil ich noch, ich weiß nicht, was brauche. Ich muss noch den Konflikt mit meinem Urgroßvater ausarbeiten vorher.
Aber auf der anderen Seite kann man diese Verantwortung niemandem abnehmen, den Schritt selbst zu tun.
Ja.
Und ich würde auch sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Ich habe ja trotzdem meine Geschichte zu bearbeiten und habe trotzdem diese Fülle, die ich dann aus dieser Fülle heraus, aus der ich handle. Aber ich komme ja im Alltag, ich bin ja nicht, also in dem Sinne nicht perfekt, obwohl ich die Perfektheit in Zuständen manchmal habe. Aber ich habe trotzdem mein Haus sozusagen aufzuräumen.
Eben.
Und das schließt das nicht aus, das finde ich auch.
Ja.
Also ich finde das wunderbar, dass du das jetzt sagst, weil das erinnert mich eben auch an genauso eine Erfahrung, dass ich bei mir ist in vielen inneren Bereichen in Ordnung schaffen musste, überhaupt genügend Raum entstanden ist. Ne? Ja, schon auch. das ist der linke obere Quadrant nach Silber. Ne?
Ja, das ist jetzt auch interessant, was ihr jetzt reingebracht habt, weil diese Frage des Perfektseins, diese Frage stellt sich ja dann auch ganz anders, was das bedeutet. Weil es ja, also Tom, du hast vorhin auch die Bereitschaft, die Kontrolle aufzugeben, angesprochen, beziehungsweise sich auf das Nichtwissen einzulassen. Und in dieser Perspektive ist die Frage so, was ist denn Perfektion? Eine ganz andere, als wie sich das Ego dies stellen würde. Aber oft streben wir eben, weil wir so aus dem Ego-Gedanken heraus versuchen dann auch, unsere Entwicklung anzugehen, eigentlich etwas an, was dem ganz im Gegensatz ist. Also es ist wirklich sehr, sehr subtil über das, was wir hier jetzt sprechen. Und auch so die Frage so, wie tief können wir gehen in unserem Verständnis darin, was es bedeutet, aus diesem Nichts heraus zu kommunizieren.
Ich möchte auch gern jetzt auf eine erste E-Mail-Frage eingehen, die wir hereinbekommen haben. Und ich lese mal diese Frage vor, die wir hier per E-Mail reinbekommen haben. Mit der Entscheidung für diese Wirklichkeit geht man nicht nur ein Wagnis wegen dem Ungewissen ein, sondern auch, weil die Gesellschaft einen nicht gerade liebt dafür. Meint ihr, dass die Auseinandersetzung mit der unter Anführungszeichen Gesellschaft einen Sinn oder einen Teil des Sinns darstellt? Katrin. Ich habe es vorgelesen.
Ich glaube, die Auseinandersetzung ist mehr die Auseinandersetzung in sich selbst, mit meiner Beziehung zur Gesellschaft. Weil oft ist es so, dass wir, weil wir Anerkennung wollen für das, wer wir sind und was wir machen, dann auch das Umfeld, also die sogenannte Gesellschaft, gleich mit verändern wollen. Aber ich glaube, der wirkliche Beginn der Arbeit, die wir hier machen, ist etwas, was zwischen mir und mir passieren muss, um meine Beziehung zur Gesellschaft. Und dann ist da automatisch auch eine Herausforderung, die für das Umfeld, in dem ich bin, sichtbar wird, weil Menschen sehen, mir ist vielleicht was anderes wert, als das, was sie kennen.
Hm. Ich würde das ähnlich sehen. Und ich würde diesen Konflikt auch einfach anders benennen. Weil letztendlich ist es ein Konflikt zwischen Ego und diesem absoluten Selbst und daraus folgend auch dem authentischen Selbst. Und dieses authentische Selbst ist immer gespeist aus dieser Erfahrung des Absoluten, die wir angesprochen haben. Und da ist immer in dem Sinn ein Kontrollverlust, nicht ein Verantwortungsverlust, sondern ein Kontrollverlust, weil ein Momentum im Spiel ist, das einfach meine Kontrolle übersteigt, dass aus einem tiefen, unbeschreiblichen Ja zu etwas Universellem da ist und das sozusagen die Agenda diktiert. Und auf der anderen Seite ist dieser Versuch, das Leben unter Kontrolle zu haben und dass diese egohafte unter Kontrolle haben, ist sowohl in mir als auch in der Gesellschaft. Mhm. Und die Konfliktlinie ist sowohl in mir als auch außerhalb von mir, aber die reale Konfliktlinie ist einfach all das, was diesem Ja zu diesem sich in den Weg stellt, zweitrangig sein zu lassen. All dem, was sich hier in den Weg stellt und natürlich sind das nicht nur Beschränkungen, die in meiner eigenen Struktur, meiner eigenen Psyche da sind, sondern auch in dem, was an Konservativismus uns umgibt, da ist. Aber diese revolutionäre und evolutionäre Kraft, die aus dieser Spiritualität kommt, die kommt aus diesem Ja zu diesem Mysterium. Und die Kraft, zu diesem Ja, zu diesem Mysterium, kommt aus der Erfahrung, dass dieses Mysterium echt ist. Und das ist die spirituelle Erfahrung, von der wir sprechen.
Ja, und die geht wirklich sehr tief. Also mir fällt da dein Hero ein, Nelson Mandela.
Absolut.
Der ja wirklich sich total konfrontiert hat mit der Außenwelt. Aber nicht, indem er sie angegriffen hat, sondern indem er einen Stand in sich selbst bezogen hat. Ja. Und nur so hatte er wirklich diese Kraft, diese, ich glaube, 27 Jahre Gefangenschaft zu überstehen und dann dadurch eine Revolution zu kreieren.
Das ist zum Beispiel auch was, was ich manchmal als Hilfe nehme, wenn ich im Alltag irgendwas denke, das fällt mir schwer, oder ich weiß nicht was, dass ich an solche Menschen denke und sage, stell dir vor, wie das war, und dann sozusagen, das ist dann wie ein mich herausheben aus diesem Alltagsbewusstsein in dieses andere Bewusstsein, weil ich sehe, andere Menschen haben das vor mir gemacht und machen das auch, und dann kann ich das auch. Das hilft mir total.
Yeah. Ja.
Ja, geht mir genauso.
Und dann wird es noch mal spannender, wenn wir sehen, dass es nicht nur andere Menschen irgendwo in Südafrika sind, sondern dass wir selber wenn wir in Dialog miteinander sind, von diesem Impuls angesteckt sein können. Mhm. Und wir können eine Inspiration für uns sein. Ja. Und dann dreht sich natürlich irgendwann die Frage um, nämlich inwiefern kann ich eine Inspiration für alle anderen sein? Mhm. Dort fängt es an, wirklich spannend zu werden. Ja. Weil wenn man selber in der Lage ist, eine Inspiration zu sein, dann ist man eine Kraft genau dafür, wovon wir gerade sprechen. Weil, was heißt denn Inspiration sein? Das heißt, dass etwas sichtbar wird, das in seinem Potenzial unheimlich attraktiv ist. Und dass ich in der Lage bin, hier dem nicht im Weg zu stehen. Das hat dann mit dem Hero zu tun, den du vorher angesprochen hast.
Was ich auch ganz interessant finde mit der Kraft, also wenn ich aus meinem Mysterium spreche zu den anderen, dann hat es ganz eine andere Qualität. Es ist zwar Konfrontation, aber das ist nicht Kampf, so wie er aus dem Ego-Bewusstsein kommt, wenn ich von da spreche. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Unterschied.
Ja. Yeah.
Ja, das ist schön. Und für die anderen mag das vielleicht sich wie ein Kampfansage anfühlen. Aber du bist woanders verwurzelt.
Ja, und ich meine Erfahrung ist, wenn jemand von dem Ort zu mir spricht, hat es eine andere Qualität. Ich kann es anders nehmen.
Ja. Ich habe eben einen kurzen Blick auf die Uhr geworfen und wir kommen ziemlich schnell dem Ende zu und haben vielleicht noch Platz für eine Frage oder Anmerkung, und dann müssen wir leider für heute auch zum Ende kommen.
Mir scheint es wichtig, nochmal daran zu erinnern, dass wir neben dieser spirituellen Entwicklung immer auch noch unsere anderen Bereiche im Blick behalten, wie das in eurer Arbeit ja auch ganz genauso ist, dass wir also unsere Körperlichkeit die notwendige Beachtung und ihren Raum geben, die so zu entwickeln, dass sie also auch in der Lage sind, eine gute Basis für unseren Geist zu sein, und ebenso auch unsere intellektuellen Fähigkeiten, dass wir also in diesen wie auch in anderen seelischen Fähigkeiten weiter zu arbeiten haben und nicht nur dadurch, dass wir eine spirituelle Erfahrung oder ein spirituelle Suchende sind, jetzt plötzlich von diesen anderen Bereichen befreit sind.
Exakt. Und um einen wesentlichen Bereich mitzubenennen, der hier einfach wichtig ist, das ist unsere ethische Entwicklung.
Ja, vor allem die.
Weil all das, was wir gerade angesprochen haben, oder das, was wir vorher vom Missbrauch von spiritueller Erfahrung angesprochen haben, das ist mangelnde ethische Entwicklung. Ja. Ich erfahre etwas absolut Positives und ich mache was radikal Selbstbezogenes draus. Da fehlt irgendwas auf der ethischen Ebene.
Ja.
Ja, danke, dass du das so auf den Punkt noch gebracht hast, Tom.
Schön.
Ganz herzlichen Dank für eure so zahlreiche und wirklich sehr inspirierende Beteiligung.
Ja, herzlichen Dank. Und auch wenn wir jetzt mit dem Webcast zu Ende kommen, unsere E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org ist dauernd offen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt vom Computer geht oder das Telefon auflegt und inspiriert seid, euch noch einfach zu melden zu der Sendung, noch ein Feedback zu geben zu der Sendung, noch Anregungen zur Sendung. Wir freuen uns sehr auf diese neuen E-Mail-Adresse von euch reges Rückmeldung zu bekommen und freuen uns sehr, euch nächste Woche hier wieder begrüßen zu können. Nächste Woche wieder in unserer Interviewserie von Radio Enlighten Next, diesmal mit Elisabeth Walcher von der Initiative Global Spirituality. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch und auf eure rege Beteiligung. Nochmal herzlichen Dank.
Und guten Abend.
Guten Abend aus Frankfurt.